Wir wollen uns heute Gedanken machen. In der Lektion ging es ja um Gottes Reich. Wir warten ja auf Gottes Reich, dass Jesus bald wiederkommt. Und wir wollen uns heute Gedanken machen, wie können wir vor allem dazu bereit sein, einmal in der großen Schar dabei zu sein. Und bevor wir anfangen und Gottes Wort öffnen, lade ich eure Häupter neigen und dass wir nochmal ein Gebet sprechen. Unser himmlischer Vater, Herr, wir sind dir dankbar für den wunderschönen Sabbat, den du uns geschenkt hast. Hab Danke für das wunderschöne Programm. Hab auch Danke, dass wir jetzt in Freiheit dein Wort hören können, von dir lernen können, dir ähnlicher werden können und dass du uns vorbereitest, Herr, auf deine baldige Wiederkunft. Öffne du unsere Herzen. Lass alles Störende fern, damit wir dein Wort begreifen und auch in die Tat umsetzen können. Sei auch ganz besonders mit mir, Herr. Nicht meine Worte sollen gesprochen werden, sondern deine. Verbirg mich du hinter deinem Kreuz, Herr, und sprich du, Jesus. Führe und leite uns, damit wir näher zu dir kommen und damit andere das auch sehen, Herr. Das bitte ich dich alles im Namen Jesu. Amen. Wie können wir einmal dabei sein? Lasst uns einen Text zu Beginn öffnen, der uns sicherlich bekannt ist, in Offenbarung 14. Offenbarung, Kapitel 14. Lesen wir gleich am Anfang des 14. Kapitels. Es wird eine große Schar beschrieben, die vor Gottes Thron steht. Und es gibt ein Merkmal oder mehrere Merkmale, die dort beschrieben sind, die uns bewusst machen können, wie wir wandeln sollen. In Offenbarung Kapitel 14 lesen wir dort Vers 4 und 5. Offenbarung 14, Verse 4 und 5. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind's, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Diese sind erkauft aus dem Menschen, zu Erstlingen für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind untadelig vor dem Thron Gottes. Und sicherlich könnte man hier viele Aspekte raussuchen und zusammen studieren, aber ich möchte einen bestimmten Wortlaut hier rausnehmen. In Vers 4 steht geschrieben, diese sind's, die dem Lamme nachfolgen, wohin es geht. Wir wissen aus der Bibel, das Lamm Gottes ist Jesus Christus. Diese Schar, die dort vorgestellt wird, sind diese Menschen, die dem Lamm nachfolgen, die Jesus nachfolgen, wohin Jesus auch hingeht. Und Jesus selber hat über Nachfolge auch sehr viel gesprochen. Und die Frage, die wir uns heute stellen, in den wenigen Minuten, die wir haben, ist, sind wir wahre Nachfolger Jesu oder nicht? Denn wenn wir wahre Nachfolger Jesu sind, dann werden wir auch hier, wie in Offenbarung 14 beschrieben ist, mit dabei sein. Mit der herrlichen Schar. Und das ist unser größter Wunsch. Lass uns lesen, was Jesus in den Evangelien dazu gesagt hat. Öffnen wir Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9. Und dort lesen wir Vers 23 und 24. Lukas 9, 23 und 24. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Jesus spricht die harte Worte. Er sagt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen uns selbst verleugnen und das Kreuz auf sich nehmen. Und das nicht einmal, wenn wir Jesus angenommen haben, sondern hier steht täglich. Wir müssen uns mal überlegen, zu der damaligen Zeit das Kreuz auf sich nehmen. Das war etwas Schreckliches, Schmerzvolles. Denn damals wurden die Menschen so zum Tode gebracht. Die Römer haben alle, die feindselig gesinnt waren, ans Kreuz genagelt. Und Jesus benutzt hier dieses Bild, um uns zu verdeutlichen, dass etwas passieren muss. Unser Kreuz auf sich nehmen, unser Ich zu verleugnen, mein Willen. Und wenn wir unser Leben betrachten, ist das etwas, was am schwierigsten fällt. Denn von klein auf, wenn wir die kleinen Kinder sehen, es geht immer um mich selber. Für diejenigen, die die Erfahrung haben, jetzt noch kleine Kinder zu haben, oft fallen dann die Worte ich oder meins. Oft sind diese Worte immer präsent, weil wir so sind. Wir wollen immer das, was uns zusteht oder auch nicht. Aber Jesus sagt, das Prinzip des Himmels ist nicht meins, meins, sondern wie kann ich anderen Menschen dienen, wie kann ich anderen Menschen helfen. Und das fällt uns sicherlich manchmal schwer. Im Buch Schritte zu Jesus wird dort ein Zitat erwähnt, dass der größte Kampf, der jemals ausgefochten wurde, der Kampf gegen das eigene Ich ist. Und damit haben wir täglich zu kämpfen. Mein Wille oder Gottes Wille? Wollen wir Gott nachfolgen? Dafür sind wir hier alle. Aber die Frage ist, folgen wir ihm 100% nach? Wusstet ihr, dass Satan damit einverstanden ist, wenn wir Gott nachfolgen? Lass uns ein kleines Beispiel lesen. 2. Mose, Kapitel 8, Vers 28. Es wird die Geschichte vorher beschrieben, wo Mose vor den Pharao immer wieder tritt und ihn bittet, das Volk Gottes gehen zu lassen. 2. Mose 8, 28. In manchen Übersetzungen ist es auch Vers 24. Also, werden wir gleich sehen. Es fängt an mit Pharao sprach. Wir lesen, Pharao sprach, ich will euch lassen, dass ihr dem Herrn, eurem Gott, opfert in der Wüste, allein, dass ihr nicht ferner zieht und bittet für mich. Vorher sind die ganzen Plagen passiert. Und der Pharao sagt, ihr dürft gehen, aber eine Bedingung. Ihr könnt wegziehen, aber nicht zu weit. Geht, betet Gott an, aber nicht zu weit. Bringt den Opfer, aber nicht zu weit. Geht hin, aber nicht 100%. Für den Feind ist es in Ordnung, wenn wir Gott anbeten, solange es nicht 100% ist. Und jeder muss sich selber fragen, wie sieht es in meinem Herzen aus? Habe ich Gott alles übergeben? Oder gibt es noch Sachen, die mich davor hindern? Und in der Bibel haben wir zwei verschiedene Gruppen, wenn man es größer aufteilt, die Gott nachfolgen wollen. Die eine Gruppe, nehmen wir zum Beispiel die Jünger an. Die Jünger, als Gott sie rief, als Gott Petrus rief, sein Bruder, was machten sie? Sie waren beim Fischen mit ihrem Vater. Das war ihr Lebensunterhalt. Aber als Jesus sie rief, verließen sie es. Sie verließen die Familie, um Jesus nachzufolgen. Glaubt ihr, das war eine schwere Entscheidung? Sicherlich. Aber sie sahen in Jesus etwas, was sie schon immer gehofft haben. Sie sahen in ihm vielleicht den eventuellen Messias. Sie wussten es ja damals noch gar nicht richtig. Aber sie gingen voran. Als Matthäus gerufen wurde, was war Matthäus? Er war ein Zöllner. Zu der damaligen Zeit haben die Zöllner sehr gut verdient. Bisschen was für den Kaiser, bisschen was für mich und so sammelt sich viel an. Aber als Jesus ihn rief, ließ er alles stehen und folgte Jesus nach. Den ganzen Reichtum, er wollte Jesus nachfolgen. Und es ist schön, in dieser Gruppe dabei zu sein. Aber leider berichtet uns auch die Bibel verschiedene andere Begebenheiten, wo Menschen nicht Jesus nachgefolgt sind. Lasst uns wieder zurück zu Lukas gehen. Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9. Und dort lesen wir ab Vers 57. Lukas 9. Ab Vers 57. Es begab sich aber, als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, Herr, Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Wollte dieser Mensch Jesus nachfolgen? Ja, er spricht ihn ja direkt darauf an. Er sagt sogar, wohin du auch gehst, will ich folgen. Aber Jesus kennt unser Herz. Und er spricht zu ihm, und er spricht den Punkt an, der genau ihn betrifft, wo seine Schwachstelle noch ist. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wir sehen hier verschiedene Ausreden, die Menschen damals tätigen. Jesus ruft sie oder sie kommen selber zu Jesus und wollen nachfolgen. Denkt ihr, Jesus freute sich über diesen Ausdruck der Menschen, ich will dir nachfolgen? Natürlich. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, als der reiche Jüngling zu Jesus kam? Er wollte ihm auch nachfolgen. Und Jesus freute sich, aber er sagte ihm seine Schwachstelle. Und als er wegging, sagte Jesus, ihm tat es weh. Jesus freut sich, wenn wir nachfolgen wollen. Aber Jesus spricht uns auch an, wo ist die Schwachstelle in unserem Leben? Und diese Menschen haben hier viele verschiedene Ausreden, warum sie nicht Gottes Reich an erste Stelle setzen. Diese Sachen sind nicht verkehrt, aber Gott will, dass er an erste Stelle sitzt. Und so müssen wir uns auch natürlich heute fragen, gibt es vielleicht in unserem Leben heute Sachen, die gut sind, aber vielleicht, wo diese Sachen eine höhere Priorität haben als Gott selber. Das kann verschiedene Sachen sein. Das kann die Familie selber sein. Das kann die Arbeit sein, die Schule, Freunde, Essen, Trinken. Es gibt so viele Sachen. Ist das eine höhere Priorität oder das, was Jesus zu mir sagt? Möchte ich ein wahrer Nachfolger sein oder nur ein bekenntlicher? Ein Nachfolger, der bekennt, ja, ich folge Jesus. Wie wir auch gehört haben in der Lektion, wenn es auch angesprochen wurde, wir sind hier Fremdlinge, Pilger auf der Durchreise. Wie wichtig ist es da, dass wir unsere Ziele richtig stellen, damit wir einmal auch zum Ziel ankommen. Wie wichtig ist es, dass wir uns nicht ablenken lassen in dieser Wanderung. In dieser Wanderung, wo wir nicht alleine gehen. In dieser Wanderung, wo auch ein Feind da ist, der uns von allen diesen Zielen abhalten will, koste es, was es wolle. Aber wenn wir uns jetzt die bekenntlichen Nachfolger Jesu anschauen, nicht die wahren, sondern die, die nur bekennen, haben wir auch dort zwei Gruppierungen. Die eine Gruppierung, ja, wie wir gelesen haben, ich möchte Jesus nachfolgen, aber es gibt Sachen, die haben andere Prioritäten. Vielleicht fehlt es ihnen an Ernsthaftigkeit. Sie wollen dabei sein, aber vielleicht nur die Standardsachen. Sie kommen zum Gottesdienst, sie tun das, was nötig ist, aber die Opferbereitschaft fehlt. Sich selbst zu verleugnen, alles für Gott zu geben, fehlt. Das ist die Seite, die wir jetzt angeschaut haben. Aber es gibt noch eine andere Seite. Und man würde gar nicht vermuten, dass diese Seite vielleicht auch nur Nachfolger sind, die bekennen, nur Jesus nachzufolgen. Wie würdet ihr eine Gruppe erklären, die sagt, ich tue für den Herrn alles. Und sie machen auch. Sie tun gute, mächtige Taten. Erzählen von Gott, helfen einander. Beten vielleicht sogar viel. Wie würden wir diese Gruppe nennen? Würden wir nicht im ersten Augenblick sagen, das sind wahre Nachfolger? Aber trotzdem gibt uns Jesus einen Hinweis, dass obwohl vielleicht nach außen alles wunderbar ausschauen, kann es doch passieren, dass das Herz ganz woanders ist. Lass uns einen Text in der Bergpredigt anschauen, in Matthäus 7. Matthäus Kapitel 7, Vers 22. 7, Vers 22, Matthäus 7, 22. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, und ich spreche da von der Wiederkunft, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? Hier ist eine Gruppe, die zu Jesus sagt, haben wir nicht so viel für dich getan? Wir haben Menschen die Prophetie beigegeben, weitergegeben. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Na gut, was sagt die Bibel darüber, wie man Dämonen austreibt? Könnt ihr euch erinnern? Als die Jünger die Dämonen nicht austrieben konnten, was sagte Jesus zu ihnen? Diese können nur durch Fasten und Gebet ausgetrieben werden. Das heißt, es ist auch eine Menschengruppe, die sogar fastet und betet. Die viele mächtige Taten tut, anderen Menschen helfen. Versteht mich bitte nicht falsch. Diese Dinge sind wichtig. Und ohne diese Dinge wird es auch unmöglich sein, dabei zu sein. Aber trotzdem ist es möglich, all diese Dinge zu machen. Aber wie ist die Antwort Jesu? In Vers 23, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Und in Vers 21 erklärt Jesus, was das eigentliche Ziel ist. Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es reicht nicht, wenn wir nur sagen, Herr, Herr, und sagen, ich anerkenne die Herrschaft Gottes in meinem Leben, aber dann handle ich dann nicht so, wie Gott gesagt hat. Ich habe eine interessante Illustration gesehen, die das vielleicht ein bisschen veranschaulicht. Stellt euch mal vor, es könnte vielleicht auch euer Haus sein. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Haus und ihr fahrt jetzt in den Urlaub. Einen Monat lang. Ihr habt es euch wirklich verdient. Aber es sind so viele Dinge in diesem Haus, die zu erledigen sind, dass ihr das Haus nicht alleine lassen könnt. Es muss jemand da sein, um aufzupassen. So macht ihr euch die Mühe und fasst ein Handbuch zusammen. Ein Handbuch, wo ganz genau geschrieben steht, wie Menschen sich in dem Haus, die darauf aufpassen sollen, verhalten sollen. Sie sollen regelmäßig den Müll rausbringen. Sie sollen die Haustiere füttern. Sie sollen den Pool sauber machen. Viele einzelne Punkte, die beschrieben sind, damit, wenn man zurückkommt, das Haus wieder so ist, wie man es vorgefunden hat. Und es findet sich eine Familie, ihr übergebt das Handbuch und sie freuen sich so richtig auf diese Aufgabe. Nun ist der eine Monat vorbei. Ihr kommt zurück. Und das Erste, was ihr seht, vor den Haustüren stapelt sich der Müll. Es stinkt. Man sieht sogar Ratten, die da vorbeigehen. Was ist euer erster Gedanke? Was ist da schiefgelaufen? Ihr kommt rein, sucht die Familie. Währenddessen seht ihr, 4 von den 5 Haustieren leider gestorben. Wir wissen noch nicht an was. Wir sehen weiter, der Pool ist nicht mehr klar, sondern es ist eher eine dunkle Masse geworden. Was ist passiert? Und die Menschen, denen ihr das Handbuch gegeben habt, kommen zu euch. Und sie sind so begeistert und sagen, es ist schön, dass ihr da kommt. Dieses Handbuch ist so toll. Wir haben regelmäßig daraus gelesen. Wir waren so begeistert, wir haben sogar Leute eingeladen, dass wir zusammen dieses Handbuch zusammen studieren. Wir sind so fasziniert von diesem Handbuch. Was würdet ihr sagen? Genau richtig. Ja, die Begeisterung für unser Handbuch sollte da sein. Allerdings, diese Begeisterung sollte auch dann hinübersteigen, dass wir auch das, was Gott uns mitgeteilt hat, durch sein Handbuch, durch sein Wort, auch in die Taten umgesetzt werden. Eine andere Illustration. Ein Vater wollte seinen Sohn alles übergeben. Seinen ganzen Besitztum, sein ganzes Ackerland, alles, was er besaß. Aber er wollte vorher einen Test machen. Denn der Vater hat nun mal viel mehr Erfahrung gehabt in dem Ackerbau. Allerdings hat er seinen Sohn, damit er auch, damit es zurechtkommt, auch hingeschickt, dass er studiert. Ackerwirtschaft, alles, was dazu notwendig ist. Ja. Und so macht er einen Test und sagt dann: Ich übergebe dir jetzt für ein Jahr, was du machen sollst. Hier hast du einen Plan, wie ich alles aufgeschrieben habe, wie es am besten ist, was man machen soll, wo man den Mais pflanzen soll, wo man die Erbsen pflanzen soll, wo man was auch machen soll. Wenn du das machst und es gut machst, wirst du danach auch alles ererben. Und der Sohn in seinem Eifer fing sofort an. Die Liste, die er bekommen hat, natürlich überprüfte er dann alles mit seinen wissenschaftlichen Kenntnissen, die er hatte. Er nahm Bodenproben und das und alles passte. Alles passte wunderbar, so wie der Vater es gesagt hat. Der Vater hatte aber kein Studium in diesen Dingen. Das war seine Erfahrung. Und so bebaute er und das Jahr ging vorüber. Und der Vater kam zurück und sah sich die Sachen an. Und alles, was gemacht wurde von dem Sohn, entsprach dem, was der Vater gesagt hat. Bis auf eine Sache. Eine einzige Sache. Und in diesem Beispiel war es ein Brunnen. Ein Brunnen, den der Vater gesagt hat, hier aufzubauen. Aber der Sohn dachte, naja, wenn ich den Brunnen hier aufbaue und so weiter, ist es unwirtschaftlich, ist es so und so. Es entspricht nicht der Logik und hat ihn ganz woanders hingebaut. Und der Vater schaute sich an und sagte: Sohn, alles hast du gemacht, bis diese eine Sache. Warum? Und der Sohn erklärte ihm: Alles habe ich nach deinem Willen getan, ich habe alles überprüft und es war so, aber dieser Brunnen, da hast du wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Und der Vater wusste, dass alles, was ihm eigentlich gegeben hat, er nicht nach seinem Willen getan hat. Denn dieser kleine Test, der da war, hat geprüft, folgt er seinem Willen oder nicht. Und so ist es vielleicht manchmal in unserem Leben, wo wir sehen, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, wo wir etwas vielleicht entdecken, was nicht unserem Willen entspricht, folgen wir dann Gottes Wort nach oder nicht? Forschen wir nach seinem Willen? Heutzutage ist es einfach zu sagen, ich möchte Gottes Willen tun, aber wie erfahre ich ihn? Und ich bin so froh, dass Gott uns auch sein Handbuch gegeben hat, wo er seinen Willen auch offenbart hat. Wie wichtig ist es dann dabei, auch in seinem Wort zu forschen? Jesus hat ein ganz einfaches Prinzip gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Wenn wir Antworten auf unsere Lebenskrisen brauchen, dann sollten wir suchen in seinem Wort. Wir wissen alle, wie enorm wichtig in unserem Leben auch die tägliche Andacht ist. Die Verbindung mit Gott zu haben. Aber meine Lieben, in der Zeit, wo wir momentan leben und die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wir sehen, wenn wir Zeitungen oder vielleicht jemand Internet, Fernsehen einschaltet, wie viel Ungerechtigkeit, Böses es auf der Welt gibt. Reicht es, dass wir dann einmal am Tag etwas essen? Wie viel Mal kommt ihr zurecht, wenn ihr ganz normale Mahlzeiten zu euch nimmt. Reicht in der Früh ein bisschen was? Für den ganzen Tag? Also ich tue mir das schwer. Wenn ich nur gefrühstückt habe, dann wird es schon irgendwann mal ziemlich schwer. Vielleicht schafft man den Tag, aber am nächsten Tag wird es schon problematischer. Von daher ist es wichtig, dass wir mit Gott die Verbindung immer dann suchen, wo wir die Möglichkeit haben. Deswegen ist es schön, wenn kleine Kinder schon von klein auf Bibeltexte auswendig lernen, dass man sich daran erinnern kann. Und keiner ist zu alt, um Bibeltexte auswendig zu lernen. Denn haben wir irgendwo Zeit, kann uns Gottes Wort erfrischen und wir können neue Kraft wieder sammeln. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist, wollen wir, wenn wir Jesus nachfolgen, ich meine, das Wort impliziert es schon, wir folgen Jesus nach. Aber oft ist es so, dass wir wollen, Jesus folge mir nach. Ich will mit dir sein, aber folge du mir nach. Ich nehme dich an die Hand, du bist bei mir, aber oft passiert es, dass wir doch unseren eigenen Willen tun. Von daher, wie wichtig ist es, dass Gott uns an der Hand führt und dass wir seinen Weg folgen. Und ich möchte noch einen Punkt mit euch anschauen. Was war die Motivation der Jünger? Die Motivation der Jünger, dass sie Jesus so nachfolgten wie sonst niemand. Am Anfang war das etwas Besonderes in Jesus, was sie gesehen haben, vielleicht die Hoffnung auf den Messias. Aber als sie ihn kennengelernt haben, was war die Motivation, die die Jünger dazu verleitet hat, ihm nachzufolgen, wohin immer er auch sagt? Was war die Motivation? Er hat Worte des ewigen Lebens, richtig? Was genau? Laut? Die Liebe zu Jesus. Die Liebe, die Gott ihnen gezeigt hat, die Jesus ihnen gezeigt hat, war diese Motivation, die alles übersprungen hat, die alle Schwierigkeiten überbrückt hat. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, haben wir die Möglichkeit, ihn so zu lieben, ihm nachzufolgen. Jeder, der hier verheiratet ist oder auch eine engere Beziehung hat, weiß, wie es ist. Wenn wir einen Menschen lieben, wollen wir ihm nachfolgen. Wollen wir das tun, was er sagt. Wir wollen ihn nicht enttäuschen. Und von daher, wie wichtig ist es, dass wir anfangen, Gott vom ganzen Herzen zu lieben. Lassen wir diesbezüglich ein, zwei Texte lesen, die so für mich überwältigend waren, um zu sehen, wie Gott uns so sehr liebt. Wir wissen ja, was Gott für uns getan hat. Aber vielleicht ein Aspekt, der uns bisher noch nicht so klar war. In Jesaja 43, Jesaja 43, und dort lesen wir Vers 21, den ersten Teil. Hier in der Schlachterversion steht, das Volk, das ich mir gebildet habe oder zugerichtet habe. Gott hat ein Volk zugerichtet. Im Englischen steht da, was ich zugerichtet habe für mich selber. Gott hat ein Volk, jede einzelne Person geschaffen, weil er sie braucht. In Jesaja 66, Vers 13, lesen wir: Wie einen, der seine Mutter tröstet, so will ich euch auch trösten. Gott will uns trösten, wie Eltern die Kinder trösten. Gott hat uns geschaffen, weil er uns braucht. Er will uns trösten, so wie Mütter ihre Kinder trösten. Für all diejenigen, die jetzt Kinder haben. Was würdet ihr dazu sagen, wenn ein Kind euch verlässt und nichts mehr mit euch zu tun haben will. Würdet ihr dann sagen, kein Problem, ich habe noch zwei andere und ich könnte mir noch zwei machen? Würde jemand so reagieren? Nein. Wenn man drei Kinder hat, dann hat jedes dieses Kind einen speziellen Platz im Herzen der Eltern. Und ohne dieses Kind wäre dieser Platz leer. Und genauso ist es bei Gott, der ein so großes Herz hat. Und ohne jeden Einzelnen, egal wer es hier ist, ohne diese Einzelnen, ohne dich, wäre dieser Platz bei Gott leer. Er würde dich vermissen. Er will jeden Einzelnen haben. Deswegen ist er auch für jeden Einzelnen gestorben. Und wenn nur eine Person gewesen wäre, Gott wäre für diese eine Person gekommen, um zu sterben. Stellt euch vor, einer eurer Kinder würde gekidnappt werden. Und es ist ein Geld, was ihr euch leisten könntet irgendwie. Vielleicht auch Schulden machen. Würdet ihr dieses Geld bezahlen für dieses Kind? Ich denke, keiner würde nicht zahlen. Wie viel Geld es auch ist, man würde das Geld besorgen, damit das Kind wieder zu Hause ist. Und wenn es zwei Kinder wären, würden wir dann sagen, naja, es reicht, wenn wir eins wieder zurückbekommen. Dann haben wir wenigstens eins. Nein, die Eltern würden sich bemühen, jedes einzelne Kind wieder zurückzubekommen. Warum? Weil die Eltern dieses Kind lieben. So hat auch Gott alles für uns gezahlt. Die ganze Summe, die notwendig war, damit jeder einzelne von uns wieder zurück zu ihm kommen kann. Und wenn man sich manchmal die Frage stellen sollte, will er mich noch? Dann schauen wir doch auf den Preis. Würde jemand von uns sagen, wenn wir ein Lösegeld für die Kinder gegeben haben und das Kind kommt zurück, ah, ich weiß nicht, ob meine Eltern mich wirklich wieder zurückhaben wollen. Es würde nie in unserem Sinn kommen. Die Eltern haben den Preis gezahlt, weil sie das Kind so sehr wieder zurückhaben wollen. So auch Jesus. Er will jeden Einzelnen bei sich wieder haben. Und die Leere, die er in seinem Herzen hat, weil wir nicht da sind, die will er füllen. Deswegen bemüht er sich, dass jeder von uns auch zurückkommt. Und weil wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, hat auch jeder von uns eine Leere im Herzen selber, die nur eine Person ausfüllen kann. Und es ist nicht der Ehepartner, es ist nicht der Freund, es ist auch nicht die Eltern. Es ist nur Gott allein. Nur Gott allein kann diese Leere füllen. Aber nur, wenn wir es ihm zulassen. Und die Frage, die wir uns heute stellen zum Schluss ist, wollen wir Gott nachfolgen? 100%? Denn er hat alles für uns gegeben. Er weiß, was das Beste für uns ist. Und wenn wir uns entscheiden, ihm nachzufolgen, dann werden wir auf am Ende auch glücklich mit ihm sein. Jesus hat nie gesagt, dass das Folgen hier auf der Erde einfach sein wird. Er hat nie gesagt, wenn ihr mir hier nachfolgt, werdet ihr im Reichtum und Überfluss leben. Das dachten damals die Pharisäer. Jesus hat gesagt, es werden Schwierigkeiten kommen. Aber in allen Dingen werde ich bei euch sein. Und wie wir gelesen haben, ich werde euch trösten. Ich werde euch Kraft schenken. Ich werde euch den Weg weisen, damit wir einmal und das wirklich bald mit ihm zusammen sein können. Alles für Gott zu geben, lohnt sich. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte. Es ist schon einige Jahre her, wo ein junges Mädchen mit Namen Liz ziemlich krank war. Sie hatte eine Krankheit, ich weiß nicht mehr welche, die unheilbar war. Aber es gab noch eine Chance, dieses Mädchen zu retten. Und diese Chance lag in ihrem kleineren Bruder. Ihr Bruder hatte diese Krankheit auch, aber er hat überlebt und dadurch auch Anti-Abwehrkräfte gebildet, sodass er resistent war gegen diese Krankheit, gegen diesen Virus. Und die einzige Möglichkeit war, das Blut von dem Jungen der Tochter auch zu geben. Natürlich sind solche Eingriffe nicht ohne Risiko. Allerdings war das jetzt nicht was Großartiges, dass man denken würde, wie eine Bluttransfusion. Und es wurde dem kleinen Jungen auch gesagt, Junge, wir brauchen dein Blut, damit deine Schwester auch wieder überleben kann. Der kleine Junge war nicht sehr alt, er war nur 5. Er konnte nicht viele Sachen verstehen. Aber er verstand, meine Schwester braucht mein Blut. Und so zögerte er erstmal ein wenig und sagte dann, ja, ich möchte mein Blut meiner Schwester geben. Und als sie dann die Infusion gelegt haben, damit das Blut letztendlich, wie soll man sagen, zur Verfügung gestellt wird, das lag der kleine Junge und sah, wie sein Blut immer mehr und mehr wegfloss. Und irgendwann stellte dann die Frage, Herr Doktor, wie lange dauert es noch? Und der Arzt sah ihn an und fragte, was meinst du? Wie lange dauert es noch, bis ich dann für immer schlafe? Der kleine Junge dachte, in seinem Verständnis, wenn ich mein Blut weggebe, kann ich dann leben? Nein. Er dachte, wenn ich mein Blut weggebe, dann werde ich sterben. Aber trotzdem hat er dieses Opfer für seine Schwester, die er so sehr liebte, auch gebracht. Und wenn wir anschauen, wie Jesus uns als erstes geliebt hat, wie sich so danach sehnt, dass jeder von uns einen Platz bei ihm hat, dass wir alle zu ihm kommen, dann wird uns diese Liebe dazu führen, alles ihm zu geben. Und möge jeder einzelne von uns prüfen, suchen, forschen. Herr, ist zwischen mir und dir alles in Ordnung? Herr, folge ich dir 100% nach? Möge das unser Wunsch sein und unser Gebet, denn so, wie wir am Anfang gelesen haben, werden wir mit ihm zusammen sein. In Offenbarung, Vers 14, Vers 4, wie wir gelesen haben. Es sind alle dort versammelt. Warum? Weil sie dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.